Herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge von Murder Queens.
Das war doch.
Ohne Worte, Nina.
Das war doch schon besser als sonst, oder?
Also wir reden es uns jetzt einfach mal ein.
Also man glaubt das ja nicht, dass das so schwierig sein kann, aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl, seit wir nicht mehr zusammen aufnehmen, sondern wegen Corona getrennt.
Ja.
Kriegen wir das nicht hin. Also ich habe eben schon gesagt, also es ist unglaublich, wie schlecht wir das hinkriegen. Also es ist ja schlimmer als, ich glaube, wir wären noch nicht mal in der Clownschule angenommen worden mit diesen Skills, ey.
Ja, weil wir uns auch nicht sehen. Ne? Wir hatten das ja erst probiert, dass wir jetzt bei FaceTime machen, aber oftmals lesen wir vom Handy dann auch noch was ab und dann ist es auch wieder nicht so gut. Ja.
Ja, und auch beim Anhören, glaube ich, ist es noch weiter verschoben, als wäre die Tonspur nicht so ganz akkurat.
Stimmt, ja. Stimmt.
Also ist eigentlich gar nicht unsere Schuld, ihr merkt das.
Jetzt haben wir uns rausgeredet.
Dass wir nicht so froh sind. Nika, wie geht's dir? Wie geht's euch, Crimies? Erzählt mal kurz, ich gebe euch 3 Sekunden und dann klagt ihr mir euer Leid oder erzählt mir von eurem Wochenhighlight. Achtung, los. Ah, super gut, wie ihr wieder mitmacht. Das schätze ich so an unseren Crimies.
Ja, bei mir, ja, Homeoffice, ne, ist bei mir ja immer der Fall. Ich verschwinde gerade so ein bisschen in Arbeit, weil ich ja an 3 Projekten gleichzeitig arbeite. Wow. Und da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten.
Ja, die große Autorin.
Und, ja, ja, die Kids sind ja mit zu Hause, ne, daher dann auch so Homeschooling.
Oh ja.
Alles gar nicht so einfach. Aber wir müssen da durch. Ne, uns bleibt ja keine Wahl.
Also ich bin ja alleine.
Ja.
Außer mein Freund kommt mal vorbei oder meine Mutter, aber sonst bin ich ja alleine. Und ja, aber ich bin auch irgendwie gefühlt 20 Stunden am Tag am Arbeiten, also
ja.
Schon sehr viele Projekte, ja, Podcast, Bücher.
Der Arbeitsalltag, wie man jetzt so gewöhnt ist, ne, da ist eben komplett ja, durcheinandergewirbelt, sag ich mal.
Ja, und irgendwie gerade gibt es so viel zu tun, also es ist jetzt ja auch eine Phase, die man nutzen kann, einfach um Marketing zu machen und neue Verträge für Bücher auszuhandeln. Und ja, ich bin sehr im Stress, aber wenn es gut läuft, habe ich bald ein paar gute neue Verträge. Und ja, ich habe ein paar Marketing-Sachen schon unterschrieben und dann kommen auch ein paar coole Marketing-Aktionen.
Sehr, sehr cool.
Ja, Nika.
Also bei mir ist es ja so, dass ich mich gerade so ein bisschen durch die ganze Situation eher gehemmt fühle in meinem kreativen Denken, sage ich jetzt mal.
Es ist so.
Also ich schreibe jetzt nicht so frei von der Leber, wie ich das sonst immer tue, weil ich schon merke, dass mich diese ganze Situation doch belastet, ne? Und dass man sich Sorgen und Gedanken macht. Und ja, also man könnte gerade so viel schaffen eigentlich, weil man ja nur zu Hause ist. Aber ich fühle das schon, dass ich irgendwie gehemmt bin und ich schiebe es jetzt einfach mal auf die Situation.
Ja, so ein bisschen gehemmt fühle ich mich auch, vor allem, weil ich mir so Gedanken mache um Leute, denen es schlimmer geht als uns, also die zum Beispiel ein Restaurant haben oder
ja,
ein
genau.
Café, also solche Menschen, um die mache ich mir gerade richtig Sorgen oder Freunde von mir am Reiterhof, also ich kenne eine Familie und meine Lektorin, die haben jeweils einen Reiterhof und um die mache ich mir natürlich auch Sorgen, weil das ist natürlich auch schwierig jetzt.
Ja, genau.
Hm.
Aber umso mehr freue ich mich auf unseren Podcast.
Genau.
Können wir auch auf andere Gedanken kommen, euch auf andere Gedanken bringen.
Und dann
auch wenn es jetzt keine guten sind, sondern wieder
ja, das ist ein Comedy
mörderische
Podcast. Also es ist Crime und Comedy. Aber Nika, wir haben da noch ein Projekt, das wir so ein bisschen anteasern wollten.
Stimmt.
Ja, willst du dazu was erzählen? Soll ich?
Ich überlasse es dir.
Ja, also von uns hört ihr demnächst eventuell mehr. Aber wir dürfen noch nicht so viel verraten. Wir haben nämlich einen Vertrag unterschrieben.
Mit Blut.
Mit unserem Blut, ja. Nein, aber in letzter Zeit geht jeder 10. Satz von mir so los. Ich darf noch nicht so viel verraten. Ich habe da einen Vertrag unterschrieben. Ja, aber wahrscheinlich startet dieses Projekt am 15. April 2020 und dann können wir bestimmt kurz vorher mehr verraten. Ja, also heute ist ja der 2.
Das werden wir
April.
Tun.
Deswegen können wir noch nicht so viel erwarten.
Ja. Ach, ja. Ihr könnt gespannt sein. Ne?
Ja, und ansonsten haben wir richtig gutes Feedback von euch bekommen zur Folge 4. Da wollten wir uns nochmal bedanken und scheint euch ja echt gut gefallen zu haben, Folge 4. Ich glaube, unsere
Das
Lieblingsfolge
stimmt.
ist es auch bisher, oder?
Ja, wir merken ja selbst, dass wir dann auch lockerer werden mit der Zeit. Also ich merke das schon. Na.
Und wir haben uns auch technisch ein
Ja.
bisschen weiterentwickelt und zumindest die Intros. Ja, und ansonsten wollte ich mich auch nochmal bedanken, oder wir wollen uns bedanken an alle, die uns eine Bewertung geschrieben haben bei Apple Podcast und wo man sonst noch bewerten kann, YouTube und so weiter. Das bedeutet uns echt viel, wenn ihr euch da ein bisschen Zeit nehmt,
Ist
weil
nicht selbstverständlich, ne?
das ist auch wichtig fürs Ranking. Wir wären natürlich
Ja.
mal total gerne in den Top 100.
Oh, irgendwann mal, na.
Podcast-Charts. Traum, ein Träumchen.
Ja.
Ich finde, das ist auch immer so schwierig bei
Und.
Büchern. Das ist ja auch richtig schwierig, in die Top 100 zu kommen. Und dann ist es immer so schön, wenn man einmal kurz drin ist.
Lässt du dich eigentlich von Rezensionen beeinflussen? Liest du Rezensionen, wenn du jetzt selbst was kaufen möchtest?
Eigentlich jetzt nicht so arg, außer das steht dann halt echt drin, das ist schlechte Qualität, wenn das jetzt zum Beispiel ein technisches Gerät ist. Aber außer bei technischen Geräten gar nicht so. Und bei Büchern ist es tatsächlich auch so, dass manchmal auch Bücher mit schlechten Rezensionen mehr gekauft werden, weil die Leute dann interessiert, ob das wirklich so schlecht ist oder ja, weil sich das einfach gerade so viele drüber reden über das Buch, das dann halt nur 3 Sterne im Durchschnitt hat oder so.
Ja.
Und du?
Ja, aber ich lese dann doch schon eher die guten.
Die Guten.
Ja, doch, ich gucke dann schon. Also ich lese mir jetzt eigentlich nicht unbedingt diese ganzen Rezensionen durch, also außer jetzt zu meinen Büchern, ne? Das ist natürlich dann immer was anderes. Aber ich gucke halt so schon insgesamt, ne? Wie sieht es aus? Ist es gut oder
Ja.
schlecht bewertet? Und ja, so mit einem Auge schaue ich mal drauf, sage ich mal.
Also ich mache mir da auch meistens nicht so viel draus, wenn meine Bücher schlecht bewertet sind, weil manchmal sieht man ja auch, dass das eher so Neider sind. Das ist natürlich jetzt nicht immer. Aber manchmal hört man da auch in der Rezension raus, okay, das ist jetzt irgendein Autor, der mich nicht leiden kann. Dann natürlich hat mit so ein paar Autoren hat man ja immer so ein bisschen Beef, obwohl ja, meistens geht das auch nicht von mir aus. Und ich würde denen auch keine schlechten Rezis schreiben. Aber dann muss ich schon ein bisschen lächeln, wenn ich so ein
Ja.
Rezi lese. Naja.
Den Neid musstest du dir erstmal verdienen, Nina.
Genau, das denke ich auch. Also früher hätte mich das getroffen, aber jetzt komme ich ganz gut mit schlechten Rezensionen klar. Und das wünsche ich auch allen unseren Crimies. Lasst euch von negativen Meinungen nicht so runterziehen. Man lebt nur
Richtig.
einmal. Es gibt viel mehr Leute, die euch mögen, als die euch nicht mögen. Und davon darf man sich einfach nicht den Tag verderben lassen.
Genau.
Genau, und wir lassen uns jetzt auch nicht den Tag ruinieren von der angespannten Corona-Situation.
Buddys Schlusswort kommt auch immer super bei euch an, ne?
Stimmt.
Aber vor jedem Ende kommt ja bekanntlich ein Anfang. Also lasst uns doch anfangen, oder?
Genau, Corona.
Alles gut, Nina?
Ja, ich muss schon die ganze Zeit hier husten. Ne? Bei unseren Aufnahmen, wir nehmen heute schon ein bisschen länger auf, weil das ist nicht das erste Mal. Ja, genau.
Wir fangen jetzt an.
Fangen wir einfach mal an, oder? Dann tun wir unseren Crimies mal was Gutes und ich hoffe, ihr könnt jetzt mal ein bisschen abschalten.
Ich habe heute nochmal eine persönliche Triggerwarnung für euch. In meinem Fall geht es nämlich gleich um Kindsmorde. Es wird aber nicht explizit beschrieben. Aber in dem Fall werden Kinder ums Leben kommen, wenn euch das irgendwie triggert. Spult doch ein bisschen vor zu Nikas Verschwörungstheorie. Ja, in meinem Fall geht es heute um Emilia Dyer. Die hatte den Spitznamen Angel Maker, also Engelmacherin. Ja, eigentlich sagt man nämlich, Harold Shipman sei Großbritanniens schlimmster Serienkiller mit 250 Opfern. Doch dabei wird gern Emilia Dyer vergessen. Und die hatten nämlich wahrscheinlich sehr viel mehr getötet.
Mehr als 250.
Ja, musst du dir mal
Oh
überlegen. Da muss
Gott.
man im Jahr schon, also puh. Ja, und das ging bei ihr über 30 Jahre etwa. Ja, und in der Konsequenz hat sie am Ende eins der sensationellsten Gerichtsverfahren im damaligen viktorianischen Zeitalter ausgelöst. Also die hat zu Queen Victorias Zeitalter gelebt. Ich erzähle es gleich nochmal genau, wann das war. Und über sie wurden Balladen geschrieben, also Gedichte, und sie war letztendlich auch ausschlaggebend für das heutige Adoptions- und Kinderschutzgesetz in Großbritannien. Dennoch, wurde sie eben, wie gesagt, nach ein paar Jahrzehnten vergessen und deshalb rechnet man heute Harold Shipman die meisten Morde zu in Großbritannien. Also da gibt es wohl eine Hitliste. Also wer war Amelia Dyer? Amelia Elizabeth Dyer wird 1837 als Amelia Hopley in Bristol, Großbritannien geboren. Das ist an der Küste, an der Westküste. Sie ist als jüngste von 7 Kindern geboren, beziehungsweise wurde sie die jüngste, nachdem ihre 2 jüngeren Schwestern verstarben. Damals war es ja häufig so, dass Kinder das Kindesalter eben nicht überlebt haben. Ihr Vater war ein gut situierter Schuhmacher. Ihre Mutter litt an einer mentalen Krankheit, die oft tagelange Wutausbrüche zur Folge hatte. Nachdem dann die Mutter stirbt, beginnt sie mit Anfang 20 eine Ausbildung bei einem Korsettmacher. Und nachdem bald darauf auch ihr Vater stirbt und ihre Brüder alles erben, Amelia aber nicht unterstützen, also damals war es ja so, dass unverheiratete Mädchen auf ihre Familie angewiesen waren, aber sie hat eben leider keine Unterstützung erhalten. Und damit ist sie mit Anfang 20 allein auf sich gestellt und gezwungen zu heiraten. Also sie durfte ja auch nicht so allein entscheiden und dies, das. Kurz entschlossen heiratete sie dann George Thomas, der ihr aber über sein Alter die Unwahrheit sagt. Also er ist eigentlich 59, sie ist 22 zu dem Zeitpunkt. Und er sagt ihr, er sei 45, aber Amelia lügt ihrerseits auch und erzählt ihm, sie sei 30. Also die super Voraussetzung für eine Ehe übrigens, nur mal so am Rande. Ja, in ihrer Ehe mit George Thomas bekommt sie eine Tochter Ellen und damals leben die auch noch in Bristol. Als verheiratete Frau wird sie dann Krankenschwester und Hebamme. Und in dieser Zeit, das ist sehr ausschlaggebend jetzt für ihre kriminelle Karriere, erlernt sie von einer anderen Hebamme die Baby-Farming-Methode. Ja, die andere Hebamme soll ihr nämlich so gesagt haben, dass es eine profitable Zusatzeinkunft ist, diese Baby-Farming, und man würde damit auch unverheirateten Frauen helfen. Da komme ich später nochmal genauer zurück. Ich möchte noch ein bisschen hier Spannungsbogen halten. 5 Jahre nachdem ihr Ehemann gestorben ist, heiratet sie dann erneut, die Amelia, und dieses Mal William Dyer. Und von ihm bekommt sie dann noch den Nachnamen. Die leben dann anfangs in Berkshire. Das ist noch ein bisschen näher an London dran, zwischen Bristol und London, eher so bei Oxford. Und mit ihm bekommt sie 2 weitere Kinder, die bis ins Erwachsenenalter überleben. Das sind William Samuel und Mary Ann. Und die Mary Ann, die nennt sie immer Polly. Und mit der ist sie sehr eng. Ja, nach Aussagen ihrer Tochter Mary Ann, also Polly, soll Amelia da ja von der Droge Laudanum abhängig gewesen sein. Und sie wurde eben schon in Mary Anns Kindheit zu dem, was man eine Babyfarmerin nennt. Also die Mary Ann ist mit dieser Babyfarming-Methode auch aufgewachsen und übernimmt die auch später von ihrer Mutter. Und das verlief dann so: Die Amelia Dyer hatte wie so ein Frauenhaus gegründet und teilweise auch in ihrem Haus ist diese Babyfarming-Methode hat die stattgefunden. Da hat sie nämlich dann Frauen eingeladen, die in ihrem Haus uneheliche Kinder zur Welt gebracht haben, die sie in gute Hände zu vermitteln versprach. Außerdem hat Amelia Dyer selbst Kinder von Frauen adoptiert, denen sie erklärt hat, sie wolle das Baby wie ihr eigenes aufziehen. Dafür bezahlten ihr die Mütter dann Geld, oft einen ganzen Jahreslohn. Und das waren eben meist ledige Frauen, die sich das Kind auch einfach nicht leisten konnten. Ungewollte Kinder waren damals eine erträgliche Einnahmequelle, muss man einfach so sagen, also eine gute Erwerbsquelle. Und sie war bei weitem nicht die einzige, die Babyfarming Ende des 19. Jahrhunderts Betrieb.
Fragt man sich dann natürlich, wo die Frauen das Geld auch her hatten, ihr da einen ganzen Jahreslohn zu zahlen. Ne?
Also ich komme gleich nochmal auf die Möglichkeiten zurück. Also denen blieb halt oft keine andere Wahl, wenn sie irgendwie, die haben ja teilweise geglaubt, dass die da in gute Hände kommen.
Ja.
Sie war also Babyfarmerin und Engelmacherin, also sie hat auch Abtreibungen durchgeführt, sie war ja Krankenschwester. Also. Und damals mussten die Frauen das eben machen, weil schwangere Frauen, die unverheiratet waren, die wären sonst sozial ausgegrenzt worden.
Ja.
Wir haben also circa 1865. In der Zeit gilt eine unverheiratete Mutter und ihr Kind als Beleidigung der Moral. Okay. Das muss man sich einfach mal vorstellen, wie es damals war. Und eben nicht nur im viktorianischen England, sondern in ganz Europa, Amerika und Australien. Ja, und eigentlich noch bis nicht vor allzu langer Zeit. Also natürlich jetzt im 21. Jahrhundert nicht mehr, aber 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, ja. Entsprechend wurden die geächtet, sozial ausgegrenzt oder am besten gleich vertrieben.
Oh Mann.
Ja, also wenn du schwanger wurdest, ne, und nicht verheiratet warst. Die Frauen verloren nicht nur ihren guten Ruf, sondern auch ihre Arbeitsstelle und wurden häufig sogar von ihren eigenen Familien verstoßen. Das
Ganz
ist
toll.
einfach die Vorstellung, da wird mir auch ganz schlecht.
Ich meine, die hatten ja damals auch noch nichts, mit was die verhüten
Ja, genau,
konnten, ne?
also die hatten eigentlich ja nicht die tauglichsten
Also die Männer
Verhütungsmittel.
waren eigentlich aus dem Schneider.
Ja.
Die hatten ihren Spaß, ne? Und dann die Mädels mussten dann sehen, wie sie kommen.
Genau, also die Frauen hatten da einfach das Nachsehen. Die viktorianische Gesellschaft verklärte die Mutter, also die wollten natürlich, dass die alle verheiratet sind und dann Mutter werden, ne? Aber sie verdammten Frauen, die diesen Moralkodex eben brachen, also unverheiratet waren. Ja, Prüderie und Doppelmoral verhinderten eben nicht, dass uneheliche Kinder geboren wurden. Das ist halt einfach so, ob das jetzt gewollt war oder ob die auch teilweise von ihrem Herrn vergewaltigt wurden. Also Dienstmädchen hatten sowieso irgendwie keine Chance, ne? Also,
Das kommt ja noch dazu, dass ja zu der
ja.
damaligen Zeit auch Vergewaltigungen
Ja,
eigentlich an der
klar.
Tagesordnung mit waren, ne?
Und ja, Dienstmädchen und Arbeiterinnen verloren halt auch deshalb ihre Stelle, wenn sie schwanger waren, weil der Dienstherr wollte die ja dann nicht weiter beschäftigen, wenn die
Ja,
ausfallen.
ganz
Und der
toll.
Staat half ihnen zu diesem Zeitpunkt eben nicht. Also da gab es natürlich keinen Mutterschutz, keine Elternzeit. Im Gegenteil, der Staat hat es denen nochmal extra schwer gemacht, denn zu der Zeit hatte der britische Staat die Väter von der Pflicht befreit, für illegitimen Nachwuchsalimente zu zahlen. Also wenn die unverheiratet waren, dann musste der nicht zahlen. Das ist schon mal richtig heftig. Ja. Also die Frauen hatten vor allem, wenn ihre eigene Familie sie im Stich ließ, kaum eine andere Wahl, als ihr Kind wegzugeben oder es eben wegmachen zu lassen. Und Waisenhäuser waren nämlich in den meisten Fällen auch nicht bereit, uneheliche Kinder aufzunehmen. Muss ich auch mal hier kurz mal geben.
Ganz
Also
toll.
ja, die machten nämlich die ehrbare Geburt zur Bedingung. Super. Also die nahmen eher so Kinder auf, wo die Eltern dann starben. Da blieb nur noch die Möglichkeit, das Neugeborene zur Adoption freizugeben oder als Pflegekind unterzubringen, wenn die dann geboren waren. Ja, also außer sie wollten halt eben verhungern oder auf der Straße schlafen. Sonst gab es nur noch die Möglichkeit, dass sich die Frau prostituierte, aber das ist halt, also das muss man auch erstmal sich überlegen, ob man das macht. Ja, oder eben vorher abtreiben, aber das war damals auch nicht ungefährlich für die Frau und dann
Und
haben sich
teuer.
auch viele dafür entschieden, das Baby zu bekommen und danach wegzugeben, ja.
Ja.
Ja, und bei den letzten beiden Möglichkeiten, also Adoption oder Abtreibung, kam dann eben Babypharma ins Spiel und das wurde dann durch diese ganzen Voraussetzungen eben ein relativ einträglicher Erwerb. Genau. Also die Lösung boten eben diese Frauen, die dann Kinder gegen gutes Geld in Pflege nahmen oder an Adoptiveltern vermittelten. Das machten tatsächlich viele Frauen, vor allem die auf dem Land. Ja, das war einfach damals so gang und gäbe. Und das war nämlich für viele Frauen einer der wenigen Erwerbszweige, die sie selbstständig ausüben konnten. Das ist halt auch zu der Zeit einfach so. Und durch diese ganzen Faktoren hat es
Ja.
eben vergünstigt, dass man Babyfarming betreiben konnte. Viele von ihnen taten natürlich aber auch ihr Bestes und die waren eben nicht so wie Emilia, aber es gab eben auch viele wie Emilia und hinter deren Fassade, die nur vordergründig getan hat, als würde sie sich um die Kinder kümmern und sorgen. Aber hinter der Fassade lauerte dann eher dieses dunkle Rabbit Hole voller Betrug, Kinderhandel und Mord.
Mann.
Ja, muss man sich einfach mal geben. Es gab dann zwar immer gut situierte Paare, die für die anonyme Vermittlung eines Babys blanke Goldstücke zahlten. Also diese Babys hatten dann Glück, die kamen dann in eine neue Familie. Aber die vielen, die keine Abnehmer fanden, die schwanden schnell dahin bei Emilia.
Das ist ja der Hammer, echt.
Ja.
Also man hat ja, ich glaube, jeder Mensch hat doch das so einen gewissen, ich sag mal, Welpenschutz in sich, oder? Wenn
Ja,
man so schon
ein
bei kleinen
Baby.
Tieren kriegt man ja schon
Ja.
so
Und du
ha
bist ja auch Mutter,
und süß
ja.
und ja und bei Babys, also wie
Ja.
kann man denn so ein untötiges,
Ja.
süßes Baby, also
Ich glaube,
oder?
also viele Menschen, die haben halt nicht so Empathie, so wie wir zwei. Wir sind halt sehr
Eigentlich
empathisch.
kommt ja
Ja.
sofort ein Beschützerinstinkt in
Ja.
einen
Und
auf,
du willst ja auch
oder?
niemandem was tun, was du nicht selbst irgendwie erfahren willst.
Ja.
Also, oder was du selbst deinem eigenen Baby nicht antun würde. Die hatte ja auch drei Kinder, ne? Aber es gibt halt Menschen,
Ey.
die haben irgendwie gar nicht so diese Empathie und können gar nicht mitfühlen, wenn es anderen schlecht geht. Ja. Ja. Ja, und sie hatte dann so eine Methode entwickelt, dass sie die eben, obwohl sie Geld für die bekam, fast gar nicht ernährte und mit Opiumtropfen rückstellte und dann eines Nachts beseitigte
Weißt
die
du wie?
Babys. Ja, ich komme da nochmal. Sie hatte so zwei Methoden.
Okay.
Ja, falls dann jemand ihrem Verbleib nachforschte, also nach den Babys forschte, verlor sich die Spur in einem Gestrüpp von Ausflüchten bei der Emilia und ihre eigene Fährte verwischte sie mit häufigen Umzügen und vielen falschen Namen. Also die hatte auch falsche Namen angenommen. Damals war das ja alles noch nicht so mit
Ja.
Personalkontrolle und dies, das. Ja, aber wie konnten die echten Mütter das übersehen, ne? Also die geben ihre Babys
Eben.
ab. Ja, aber. Und verheiratete Mütter waren in ihrer Zwangslage einfach die ideale Geldquelle für die Emilia und generell für Betrüger und Verbrecher. Und die kratzten eben oft für die Unterbringung ihres Kindes die letzten Groschen zusammen. Und nur wenige davon kamen aber dann tatsächlich der Ernährung und der Gesundheit ihres Babys zugute. Übrigens ist die Weltliteratur voll von Beschreibungen dieser schrecklichen Lebensumstände vieler Pflegekinder zu der Zeit. Ein bekanntes Beispiel ist ja Oliver Twist, ne, aus
Ja,
dem
ja.
Jahre 1867. Und da möchte ich jetzt auch mal eine Stelle vorlesen, die da eben sehr bezeichnend ist, die das nochmal
Okay.
die Situation zu der Zeit ziemlich gut
Ach, warte, ich
darstellt.
mache mir es bequem.
Ja. So, eine kleine
Ach, schön in die Decke,
Storytime.
einhüllen. Ach, schön.
Okay, also aus Oliver Twist. 7,5 Pennies pro Woche erlauben eine gute Ernährung für ein Kind. Um 7,5 Pennies bekommt man eine ganze Menge, sogar so viel, dass sein Magen überlastet ist und es sich unwohl fühlt. Aber die Alte war weise und erfahren. Sie wusste, was gut für Kinder ist. Und sie hatte auch eine genaue Vorstellung davon, was für sie selbst gut war. Daher vereinnahmte sie den größeren Teil des Wochengeldes für ihren eigenen Verbrauch und bestimmte für die heranwachsende Generation der Gemeinde noch weniger Geld, als ohnehin für sie bezahlt wurde. Zitat Ende. Genau. Also es zeigt einfach nochmal, das war gang und gäbe. Die haben Geld genommen und es dann aber für sich selbst ausgegeben,
Ja.
diese Babyfarmerinnen.
Also finanziell ging es ihr dann eigentlich ganz gut, ne?
Ja, also sie hat dann ein Geschäft draus gemacht. Wie gesagt, die hatte ja auch einige 100 Kinder, muss man sich ja mal vorstellen. Und zu der Zeit war natürlich, da geht es ja auch darum, 7,5 Groschen
Ja.
in der Woche. Ne? Ja. Damit kann man genug Essen wohl für ein kleines Kind kaufen. Uneheliche Kinder wurden aber in den meisten Fällen dann nicht alt. Das löste ein Problem der Gesellschaft andererseits. Durch ihren Tod war nämlich das sichtbare Zeugnis der mütterlichen Verfehlung ausgelöscht. Damals hat man das so gesehen. Und zusätzlich fiel die weitere finanzielle Belastung weg. Also das haben halt viele auch so gesehen. Da war halt auch so ein Babyleben dann eben nichts wert, wenn es weder getauft noch in der Ehe gezeugt worden war. Doch es gab natürlich auch Fälle, in denen der Mutter weisgemacht wurde, ihr Kind sei höchst lebendig und wohlauf. Und das Gegenteil war dann der Fall. Und das war aber auch in anderen Ländern, wie gesagt, so. Und hier habe ich noch einen zweiten Ausschnitt aus einem französischen Buch. Das ist das Buch Fruchtbarkeit von Émile Zola. Das ist 1899 erschienen und spielt, wie gesagt, in Frankreich. Und da ist ein relativ ähnlicher Ausschnitt, oder ja. Ich lasse es euch mal selbst bewerten. Also, ich zitiere mal. Noch nie hat ein Kind lebend das Haus der Couillard verlassen. Also Couillard ist der Name der Babyfarmerin. Das ist ihre Spezialität. Wenn man eine Zuführerin, zum Beispiel der Couillard, ein Kind bringen sieht, so weiß man sofort, was das zu bedeuten hat. Die Zuführerin hat dann sicherlich den Tod des Kindes vereinbart. Das geschieht auf eine sehr einfache Weise. Die Eltern bezahlen eine Summe von 2.000 oder 3.000 Franc, wogegen das Kind bis zur ersten Kommunion behalten werden soll. Selbstverständlich stirbt es dann innerhalb 8 Tagen. Man braucht nur ein Fenster offen zu lassen. Mein Vater hat eine Pflegerin gekannt, die im Winter, als sie gerade 6 Säuglinge hatte, die Tür angelweit öffnete und dann einfach fortging.
Ganz
Zitat
toll.
Ende. Da gibt es ja auch so eine ähnliche Szene bei Game of Thrones. Das ist,
Ja.
oder bei diese anderen Rain. Ich glaube, bei Rain. Das ist ja auch so eine Serie, Mittelalterserie. Ja, da hat man halt auch Babys oft umgebracht, indem man im Winter Türen und Fenster offen ließ. Ja, das war eben auch eine Methode, sich Pflegekindern zu entledigen. Das ist wirklich sehr grausam. Auf Deutsch hat man das eben Pflegekind oder Kostkind genannt, aber in Englisch, wie gesagt, Babyfarming. Und das ist wirklich ein richtig widerlicher Begriff, der ist herabwürdigend, degradierend. Und hier schimmert die Behandlung des Kind als Sache durch, das
Ja,
ich ganz
ja.
grausam finde, und der Fokus ist auf den Gelderwerb zu richten. Also es ist ja wirklich eher wie Anbau von Kartoffeln ist dann gleichzusetzen
Schlimm, einfach nur
wie das,
schlimm.
ne? Das ist furchtbar. Emilia Dyer macht es dann eh ähnlich wie die in den beschriebenen Buchzeilen. Also wenn ein Kind nicht schnell adoptiert wird, stirbt es. Und sie schult sogar ihre eigene Tochter in dieser Form des Broterwerbs ein. Ja. 1879, da war Emilia 42 Jahre alt, wird sie zum ersten Mal verhaftet aufgrund eines Hinweises eines Arztes wegen vier in ihrer Obhut verstorbene Kinder. Sie erhielt im selben Jahr wegen Kindesvernachlässigung eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten. Das ist so absurd.
Ja.
Hieraus zog sie die Konsequenz, das Versterben der Kinder nicht mehr zu melden. Also, das
Es ist
ist
ganz toll.
super absurd. Sie kommt in den
Ey.
Knast und dann dadurch wird eigentlich alles nur noch schlimmer. Der Richter glaubt übrigens, sie habe sie absichtlich verhungern lassen, aber mangels an Beweisen schickt er sie eben nur wegen Vernachlässigung ins Zuchthaus. Also er kann das zu der Zeit einfach nicht nachweisen. Als sie entlassen wird, ändert sie ihre Arbeitsweise, also ihren Modus operandi, wie man so schön in
Ja.
Fachkreisen sagt. Nach ungefähr 10 Jahren, die sie zu der Zeit im Babyfarming-Geschäft schon ist. Ja. Sie beschließt, ihr Haus soll nicht länger mit abgemagerten Säuglingen gefüllt sein. Und von da an akzeptiert sie nur noch vollständige Adoptionen ihrerseits als Gegenleistung für eine lukrative einmalige Zahlung. Also sie möchte die Kinder immer sofort adoptieren, dann hat sie die schon mal und dann lässt sie die verhungern. Und sie hat aber nicht mehr diese Pflegenummern und diese ganzen Staatsangelegenheiten. Und ja, sie brachte die Kinder innerhalb weniger Stunden zum Schweigen. Eigentlich lässt sie sie sofort nach ihrer Ankunft verhungern, aber da sie eben nicht will, dass die schreien und die Nachbarn aufmerksam werden, gibt sie ihnen eine Sirup-Opium-Mischung und dadurch werden die Babys sediert. Also die sind dann ganz still und verharren halt eigentlich regungslos
Zu
durch diese,
komatös, so.
ja, die haben so einen kleinen, ja, kann man sagen, dieses Opium ist ja wie so eine Droge. Also ich kann mich leider gar nicht aus dem Drogen. Und sie verhungern dann einfach lautlos. Also die verhungern immer noch, aber merken es selbst nicht so wirklich, die Babys, und schreien auch nicht. Oder sie benutzt ein Stück weißes Klebeband, das sie zweimal um den Hals der Säuglinge oder Kleinkinder bindet und wirft ihre Körper in Flüsse oder begräbt sie in den Gärten ihrer gemieteten Unterkünfte. Ja, das ist ganz grausam. Ja, weil das ist eben, wie gesagt, eine Welt, die dieses Geschäft mit Säuglingen ermöglicht und die mag uns heutzutage fremd erscheinen, aber in diesem viktorianischen Zeitalter oder wie man auch in den Dickinson-Romanen liest, war das eben so, dass da halt oft auch mal eine Leiche von einem toten Säugling auf der Straße lag und wo man dann einfach gedacht hat, okay, das ist gerade halt natürlich Kindstod gestorben und sowas war gar nicht so eine Erwähnung wert. Ja, zusammengefasst bedeutet das einfach, die Leichen von toten Säuglingen waren da ein alltäglicher Anblick und die waren einfach nicht newstauglich, also die schafften das selbst selten in Nachrichten oder in Zeitungen und ja, da vermutete man eher nicht sofort ein Verbrechen dahinter. Aber sicher wusste manche Mutter, was geschah, aber andere kratzten einfach jeden Penny zusammen, damit ihr Kind gut versorgt war und die haben dann einfach gehofft, also die haben die Hoffnung nicht
Ja.
verloren. Die wollten das ja auch glauben, dass ihr Kind in guten Händen ist und dass die Emilia da ja eine liebevolle Pflegemutter ist. Zum Beispiel wie eine junge Gouvernante, die später ihren Sohn zurückholen wollte von Emilia und dann Emilia von, ja, und 4 Jahre lang vergeblich versuchte, ihn zurückzufinden, also überhaupt nach ihm vergeblich gesucht hat. Und meist antwortete Emilia auch entweder gar nicht auf Briefe der Mütter oder nur ein einziges Mal und dann nie wieder. Und dann ja auch hin und her gezogen, hat
Die
Namen, ihren
wüssten
Namen
dann gar nicht,
geändert,
ja, wo
hat
sie
ihre
ist.
Spuren verwischt und oder eben, da gab es eine Frau, die hieß Evelina Marmont, die Amelia Dyer 1896 ihre Tochter anvertraute. Ja, ein ganz grausamer Fall. Und 10 Tage später musste sie bereits die Leiche der Tochter identifizieren. Es kam nämlich so, das Jahr 1896, das war nämlich dann ein bezeichnendes Jahr für sie. Kommen wir jetzt nämlich zum Tag, an dem alles aufflog.
Aufflog.
Aufflog Ende März 1896 entdeckte ein Themse-Schiffer ein Paket im Wasser und fischt es raus und darin entdeckt er ein stranguliertes Baby. Auf dem Packpapier ist aber eine Adresse zu lesen, die zu Amelia Dyer führt. Da hat sie wohl nicht aufgepasst.
Okay.
Ja, als dann der Fluss weiter abgesucht wird, findet man 5 weitere ermordete Kinder, darunter auch Evelina, Mamans Tochter, die ich eingangs erwähnt hatte, die 10 Tage zuvor erst ihre Tochter in Pflege gegeben hatte. Ja, was war passiert? Also Emilia, nein, Mary Ann, die Tochter von Emilia, die sagt später aus, man muss wissen, dass Mary Ann und ihr Ehemann einige Jahre zuvor noch bei Emilia gewohnt haben und auch ihre aller Wahrscheinlichkeit nach Babyfarming mit ihr zusammen betrieben hatten. Und die hatten dann sogar selbst 2 Kinder adoptiert, einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen, wobei das kleine Mädchen dann auch relativ bald verstorben ist. Jetzt zu dem Zeitpunkt wohnen sie aber nicht mehr zusammen. Die Mutter wohnt in Reading, das ist nahe von Oxford, und die besucht Ende März 1896 ihre Tochter und den Schwiegersohn.
Oh,
Oh,
ey,
Herr
Buddy,
Buddy!
kriegst du ja den
Oh,
Herzinfarkt des
Herr Roboter,
Todes hier.
total erschrocken.
Oh,
Oh nein!
Hund.
Oh Gott, gerade war das so eine Stelle, wo
Ja, ich
man den
war
Atem anhält.
gerade. Ey, Stefania,
Okay.
muss ich ihm auch mal beibringen, die Tür dann wieder zuzumachen, wenn er drin ist,
Er
ne?
hat keine Manieren und er möchte aufs Sofa. Na toll.
Ach,
Okay, Buddy.
so sitzt aber, sei bitte
Willkommen
ganz
am,
so.
auf dem Sofa.
Ja.
Genau. Also zu dem Zeitpunkt wohnen die 3 nicht mehr zusammen, aber wahrscheinlich hat ihre Tochter und deren Mann eben Babyfarming-Methoden von ihr übernommen und das auch selbst durchgeführt. Ja. Und eben Ende März besucht Emilia ihre Tochter und den Schwiegersohn. Und als sie zu denen die in London aufsucht, hat sie eine riesige Teppichtasche dabei. Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei Mary Poppins. So
Ja,
eine
so
Tasche, die
genau
aus
das
dem
Bild hatte ich
Teppich
gerade vor
gemacht wird, ne? So
Augen.
eine riesige Tasche. Und ein Kind in einem Tragetuch. Mary Ann behauptet, sie hätte sich Sorgen um das Kind gemacht, als sie das bei ihrer Mutter gesehen hat. Und das hätte sich nämlich nicht bewegt. Und ihre Mutter hätte das einfach auf dem Sofa abgelegt und das war total unbeaufsichtigt gelassen. Und ja, also ich nehme an, das war auch schon mit Opium vollgepumpt. An diesem Abend gehen die 3 Erwachsenen noch zum Paddington-Bahnhof und holen ein weiteres neues Adoptivkind ab. Und das heißt auch Harry, wie der Sohn. Noch am selben Abend oder am Tag danach, das konnte ich jetzt nicht genau rausfinden, wird dann eben ein Baby in Packpapier, wie erwähnt, aus dem Fluss gefischt. Das ist dann die kleine Doris Marmont und das war das leblose Kind im Tragetuch. Ja, dann werden eben noch 4 weitere Kinder gefunden, darunter auch Harry, den die gerade in Paddington abgeholt haben. Also den hat sie einfach sofort umgebracht und er wird in dieser riesigen Teppichtasche im Fluss gefunden.
Oh Mann, die
Super
kleinen,
schrecklich.
kleinen Babys.
Ja, das
Sagst du dazu, Buddy? Das ist ganz
ganz
traurig.
fürchterlich. Ja, Mary Ann, also die Tochter, sagt auch, sie hätte nichts davon gewusst, vor allem nicht, dass sie während des Besuchs ihrer Mutter ums Leben gekommen sind, diese Kinder. Und Emilia hält ihre Tochter und den Schwiegersohn auch aus allem raus, dann später vor Gericht. Aber der Reihe nach. Also die Polizei wird eingeschaltet nach dem Babyfund und die Adresse auf dem Packpapier führt, wie gesagt, die Polizei zu einer kräftigen Hebamme, die unterschiedlich als mütterlich oder heimelig bezeichnet wird. Naja, also ihr könnt euch mal Bilder, Fotos angucken von Emilia Dyer. Ich finde ja, die sieht so wie eine schlecht gelaunte alte Spanierin aus auf ihren Fotos. Hat so ein bisschen was Bulldoggenhaftes oder so ein bisschen was von der Frau aus dieser älteren, alten Maya-Kultur, die auch ziemlich mordlüsternd in die Kamera blickt und wie so Mordgedanken gegenüber dem Fotografen hegt. Also ich hätte
Ich
mich
schau
schon
gleich mal.
aus dem Staub gemacht. Emilia Dayang
Wie schreibt sie sich mit?
mit A, Amelia,
Ah, okay, ich habe Emilia.
Amelia und dann Dyer mit Y.
Ah ja.
Was die Polizei dann in Dyers gemietetem Reihenhaus in der Kensington Road entdeckt, ist sehr verdächtig.
Oh
Das
Gott.
Haus, ja, du schaust sie gerade an.
Boah,
Ja,
das
sieht
sieht ja
doch aus wie
schon
so
total
eine,
unsympathisch
ja.
aus.
Also ihr hätte ich mein Kind nicht gegeben.
Nee, diese Lippen so zusammen, so total
Ja.
verbissen, ne? So eine schmale Linie als
Ja.
Mund so. Entschuldige,
Gut,
ich
als
wollte
sie
dich
dann
nicht
natürlich dann
unterbrechen.
so um die 60 schon, ne?
Ja.
Ihr Haus ist vollgestopft mit Hinweisen auf einen regen Handel mit Säuglingen. Das entdecken die Polizisten und schlussfolgern sie sofort. Denn Dutzende von Impfpapieren stapeln sich da, riesige Mengen winziger Kleidung, Briefe und Quittungen für Zeitungsanzeigen, die Adoptionen arrangieren sollten. Also sie hat das auch oft, die Adoption über Zeitungsannoncen
Ja.
durchgeführt, wie man das halt so macht im Business. Und das wurde eben alles entdeckt und das wies auch darauf hin, dass Amelia Dyer unter mehreren Decknamen operierte, darunter Harding und Smith hat sie benutzt. Der grausamste Beweis ist aber an dem Tag der starke Gestank von verfaultem Fleisch, der aus der Speisekammer kommt und aus einem Koffer unter ihrem Bett. Die Polizei hat dann kaum Zweifel, dass sie sie eine Babyfarm aufgedeckt hat und keine von der guten Sorte eben. Beziehungsweise gute Sorten Babyfarm wäre dann ja eher so ein Pflegeheim. Ja, sie befehlen dann daraufhin, sofort den Fluss nochmal genauer zu untersuchen und dann findet eine Schleppoperation statt. Das stelle ich mir wie so ein großes Fischernetz vor, das da durchgeht. Und das zieht auch jede Menge Zuschauer und Presse an. Und dann wird in der Presse auch zitiert, dass in den folgenden Tagen 50 Leichen entdeckt werden, 50 Kinderleichen.
50 Kinderleichen.
In diesem Fluss. Und Amelia sagt dann auch noch der Polizei, sie werden meine Kinder am Band um ihren Hals erkennen. Also vielleicht wurden auch noch andere Kinder entsorgt, aber ihre hatten eben dieses Klebeband am Hals. Das ist so makaber. Mm. Ja. Ja, und dann wird eben klar, dass Amelia da ja fast 30 Jahre lang von ihrem Beruf profitiert hat. Ja, und von Liverpool nach Plymouth, London, Reading, Bristol, überall operiert hat. Ja. Dann wird Amelia Dyer im Old Bailey Gerichtshaus verurteilt und am 10. Juni 1896 im Newgate Gefängnis in London gehackt.
Da gab es noch die Todesstrafe. Ja. Also gibt es auch nur noch teilweise, ich meine nur. So.
Ja, sie hatte ein Geständnis abgelegt, aber wie viele Kinder sie tatsächlich umgebracht hatte, konnte selbst sie nicht sagen.
Hat einen Überblick verloren.
Ja, da wurde nicht so genau Buch geführt. Daher wurde aber eine Vielzahl von Kindesmorden vorgeworfen. 200 bis 400 Opfer werden vermutet.
Gesundheit.
Der Skandal um Amelia Dyer führte dann immerhin zu einer Gesetzesverschärfung, beendete jedoch nicht den Kinderhandel. Wir lachen jetzt nur wegen Bunny, sorry.
Da blicke ich jetzt noch.
Du hast einen Hund,
ich sag's
dir.
Ach, Mensch.
Nein, der ist super, der Hund. Bester Hund.
Bester Hund bist du. Bist du der beste Hund? Ja, bist du der beste Hund?
Ja. Der allerbeste Hund.
Außer wenn du uns die Bildschirme verniest.
Der Skandal des Gerichtsverfahrens um Amelia Dyer bringt das Ausmaß des Elends eigentlich erst als ans Licht. Also fast 3 Jahrzehnte lang hatte sie ihr verbrecherisches Geschäft betrieben, obwohl sie vor 17 Jahren zu dem Zeitpunkt schon mal verurteilt worden war. Also sie hat eigentlich dann noch 17 Jahre weitergemacht, nachdem sie eigentlich schon mal 6 Monate gesessen hat.
Ja.
Da hätte man einfach mal ein bisschen besser hinschauen können. Ja gut, die hatten halt keine Beweise. Ne? Mhm. Mary Ann, die Tochter, ist bei der Verhandlung ihrer Mutter dabei und sie sagt später, ihre Mutter sei desillusioniert gewesen, eigentlich schon ihr ganzes Leben lang und habe immer wieder Stimmen gehört und Angst gehabt, ihre eigene Tochter wolle sie töten. Da hat sie dann auf einmal Schiss, ne, dass sie selbst umgebracht wird. Das ist typisch. Und Mary Ann spricht von einer schwierigen Kindheit bei ihrer Mutter und sie selbst hat das natürlich in ihrer Kindheit auch immer wieder mitbekommen, dass ihrer Mutter anvertraute Säuglinge verschwanden. Mhm. Aha, aber für sie war das wohl normal. Und 3-mal in ihrer Kindheit soll ihre Mutter auch in eine Nervenheilanstalt eingeliefert worden sein. Ja, aber dann 2 Jahre nach der Exekution von Amelia Dyer entdeckt man ein 2 Wochen altes Baby unter der Bank in einem Zug. Es ist auch in Packpapier eingewickelt, unterkühlt aber noch am Leben.
Noch am Leben, das ist gut.
Immerhin. Aber man kann es zu Mary Ann und ihrem Ehemann zurückverfolgen. Also haben die tatsächlich einfach weitergemacht, auch nach dem Tod ihrer Mutter mit Baby Farming. Und die beiden bekommen dann 2 Monate Strafarbeitslager. Muss man sich mal vorstellen.
Nur dieses Strafarbeit, okay.
Ja, und insgesamt, wie gesagt, ist das wahre Ausmaß einfach von Amelia Dyers Verbrechen auch ziemlich unberechenbar. Augenzeugen berichten, dass sie bis zu 6 Babys pro Tag in ihr Haus aufgenommen hat. Und die Polizei in Reading, wo sie zuletzt wohnte, fand Hinweise auf mindestens 20 Kinder, die in den 2 Monaten vor ihrer Festnahme ihrer Obhut anvertraut worden waren. Also allein 20 waren kurz bevor alles aufgeflogen ist.
Also da wurde, denke ich, einfach weggesehen.
Total.
Das kann nicht sein, dass das.
Ja, also wenn du das mal hochrechnest. Ja. Wenn du das auch mal hochrechnest, selbst eine konservative Schätzung von 10 Todesfällen bei Säuglingen pro Jahr.
Ja.
Und allein 20 waren ja eigentlich schon kurz davor. Die führte über einen Zeitraum von 30 Jahren diese Rechnung zu erstaunlichen 300 Morden. Ich glaube, es waren viel, viel mehr.
Ja.
Also die sagen eigentlich 30 im Jahr, aber bitte, das waren doch eher 100 im Jahr mindestens oder 200 im Jahr. Ja, aber trotzdem war sie relativ schnell vergessen worden, eben nach ihrem Tod. Ja. Aber sie war eben, wie gesagt, auch nicht die Einzige. Also dieser schnelle Tod von Säuglingen, der bringt einfach zu der Zeit mehr Geld und
Ja.
ein vielen Frauen, als sie überleben zu lassen. Und ein anderes bekanntes Duo im Babyfarming-Geschäft war Amelie Sach und Annie Walters. Die beiden hatten Babys zur Adoption übernommen und vergiftet. Überführt wurden sie durch die große Menge an Babykleidung, die ihrem Vermieter, der war auch noch Polizeioffizier, verdächtig vorgekommen, und am 3. Februar 1903 wurden sie wegen vielfachen Mordes an Kleinkindern gehängt. Und eine weitere exekutierte englische Babymörderin war Margaret Waters, die 1870 hingerichtet wurde, und in Neuseeland war die bekannteste Minnie Wilhelmina Dean, die wegen desselben Deliktes im Jahr 1895 hingerichtet wird. Ihr ist auch, wie Amelia Dyer, eine Ballade gewidmet. Super, kann man mal machen.
Ballade.
Ja, aber es wird ja oft Frauenmördern, ne? Die ist doch dieses, wie heißt diese eine Mörderin, die ihre Familie umgebracht hat mit einer Axt und dann auch dieses Lied bekommen hat. Ah, ja, gibt es so eine Netflix-Serie, wie auch immer, komme ich jetzt nicht drauf. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Ja, aber wie viele ihresgleichen gab es noch? Also Kinderschützer kämpften seit langem schon gegen diese Tragödie an, und die Politik und die Öffentlichkeit hat zu der Zeitpunkt noch die Augen geschlossen. Und zu der Zeit hatten uneheliche Kinder eben keine Chance, aber mit der Zeit hat sich wegen Emilia Dyer dann tatsächlich noch einiges geändert, aber es hat länger gedauert. Ja.
Einen längeren Zeitraum.
Ja, das war meine Geschichte.
Spannend und
Ja.
sehr traurig.
Es ist ein bisschen verstörend, wenn man sich das mal vorstellt, dass sie dann auch sie relativ schnell wieder in Vergessenheit geraten wird und jetzt dieser andere
Ja.
Serienkiller den ganzen Fame als schlimmster Serienkiller, ja, einheimst,
Ja.
ja.
Die armen Babys.
Ja, das ist ganz schlimm, wenn man sich das vorstellt. Und
Ja.
ja, gut, dass es heutzutage eben nicht mehr ist.
Überhaupt, also wenn man so überlegt, diese Zeit und dann diese vielen Abtreibungen, da gab es ja dann damals auch noch nicht so die Narkose, oder? Das muss ja auch für die Frauen unwahrscheinlich schmerzhaft gewesen sein.
Ja.
Und sind bestimmt auch viele dabei gestorben.
Ja, genau. Also die haben das ja oft eher mit so Stricknadeln dann abgetrieben.
Aua.
Ja, das habe ich auch mal in so einer Doku gesehen, und das, wie gesagt, betraf das eben auch oft Dienstmädchen, weil die
Ja.
Herren haben sich einfach genommen, was sie von denen wollten, ihre
Ja.
Damen, und die konnten dann nicht nein sagen oder hatten halt auch keine Chance, irgendwie ihre Zimmertür abzuschließen, und dann wurden die von denen schwanger und dann wurden die halt auf die Straße geworfen und mussten dann halt auf der Straße schlafen. Das war ja auch nichts, und wenn die sie abgetrieben haben, dann, naja, dann sind die auch oft daran gestorben, weil es halt dann Blutungen ausgelöst hat, die nicht zu stoppen waren.
Daher denke ich eben, dass dann viele die Babys bekommen haben und sich das eben nicht leisten konnten und ihre Babys dann an diese Frau da gegeben
Ja.
haben, dass die dann vielleicht auch weggesehen haben oder einfach nur froh waren, dass sie ihr Problem in Anführungsstrichen, ne, mit reinem Gewissen regeln konnten,
Ja.
weil sie haben ja schon eigentlich dafür gesorgt, dass das Kind dann in guten Händen ist und das dann aber dann nicht weiter verfolgt haben, ne, wie es dann
Ja.
weiterging.
Kann mir das schlecht vorstellen. Also ich glaube immer noch, dass man das Kind dann auch unbedingt behalten will, aber durch die Frage, wenn das
Ja.
irgendwie mit der Vergewaltigung entsteht oder so. Ich möchte auch gar nicht urteilen,
Gesundheit.
dein Hund niest. Ja. Und
Hast
er
du einen
möchte
Schnupfen?
raus. Guck mal, er kratzt an der Tür.
Hast du einen Schnupfen, Buddy?
Und dann willst du wieder raus. Süß. Ah, wer ist der beste Hund?
Gesundheit. Na was denn, nur willst du raus oder? Jetzt macht er sich wieder hier breit. Ich erzähle jetzt gleich eine Verschwörungstheorie, Buddy.
Ja, hoffe, es wird nicht zu gruselig für dich. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, Nina, meine Verschwörungstheorie handelt heute um einen Berg. Ja, es ist eine kurze und knackige Verschwörungstheorie, weil ich würde dann nämlich im Anschluss gerne mal noch mit dir drüber diskutieren, wenn du
Ein
Lust
Berg,
hast.
das
Ein
klingt total gruselig. Oder Krimis,
Berg.
machen wir es alle jetzt schon in die Hose? Na, jetzt erzähl mal wirklich. Also ja, der Yamantau, okay.
Genau, es
Bin
geht um
gespannt.
den großen Yamantau. Der ist mit 1460 Metern der höchste Berg des südlichen Ural. Und in der Nähe des Berges befindet sich das Naturreservat Schulgarn-Pasch. Also ob ich das jetzt nur richtig
Bestimmt
ausgesprochen
total
habe.
dialektfrei.
Schulgarn-Pasch.
Pasch.
Sowie die durch Steinzeitmalereien bekannte Höhle von Kapoor. Und der Berg hat einen Doppelgipfel. Neben dem großen existiert auch noch der kleine Yamantau, der ist 1510 Meter als Nebengipfel. Ja, und zwar wird nämlich dieser große Yamantau als Area 51 Russlands bezeichnet.
L51 kennt ihr alle, oder? Ja.
Genau, ich denke, das brauchen wir nicht weiter
Nee, sonst
erläutern,
müsst ihr
oder?
jetzt mal schnell
Ja.
googeln.
Er verbirgt nämlich eines der größten Geheimnisse von Russland. Unter ihm soll sich nämlich angeblich ein Militärstützpunkt mit versteckten Kernwaffen befinden, die gegen die abgeschlossenen Abrüstungsverträge verstoßen. Des Weiteren halten sich Gerüchte, dass die russische Regierung einen gigantischen unterirdischen Atombunker baut, um vor einem nuklearen Angriff geschützt zu sein.
Okay, also die haben da ihre Kernwaffen und die wollen sich auch noch stützen.
Ein Kommandoposten dient im Fall eines militärischen Erstschlages zur Koordinierung eines nuklearen Gegenangriffs.
Oh, okay.
Und es soll eben zusätzlich eine Waffenfabrik integriert sein.
Hört sich sehr gefährlich für den Westen an.
Ja. Gerade so Russland und USA, ne, sind
Ja.
ja auch immer so ein bisschen im Clinch. Und der Komplex, der ist an eine Bahnlinie und an eine Straße angeschlossen. Und dort sollen angeblich tausende Arbeiter beschäftigt sein.
Okay, das muss man ja aber irgendwie sehen, wenn die da täglich hinkommen, oder?
Ja, und Russland hat im Gegensatz zu anderen Projekten den Bau dieses Komplexes auch neben dem Zerfall der Sowjetunion und trotz chronischen Geldmangels nicht eingestellt, was auch schon mal sehr
Ach
verdächtig ist.
so, ja, die haben viele andere Sachen eingestellt, natürlich. Okay.
Also über Satellit und so kriegt man halt schon mit, dass dort immer was im Gang ist und
Ach
passiert,
ja, klar.
aber niemand weiß halt was.
Ach ja, so
Ne?
Satelliten und Google, die petzen einfach alles.
Ein russischer Militärexperte, dessen Identität geschützt wird, bestätigte einer Moskauer Zeitung, dass das russische Verteidigungsministerium unter dem Codenamen Tote Hand an einem neuen System zur Führung eines Atomkriegs
Nein.
arbeite.
Oh, da habe ich so Schiss vor, ne?
Ja, ich auch.
Atomkrieg.
Er sprach von speziellen Kommandobunkern, unterirdischen Antennen und programmierten Raketen, die automatisch ins All abgeschossen werden, wenn gegen Russland ein Nuklearschlag stattfindet.
Also wenn die jemand angreift, dann zerbomben
Dann
die einfach
wird's
alle
lustig, genau.
anderen Länder. Ach, Scheiße.
Vertreter des Pentagons nehmen den Russen übel, dass sie bis jetzt nicht mitteilen, warum sie den Bunker bauen. Und es wird auch vermerkt, dass Moskau für diesen Bau große finanzielle Mittel aufwendet, während die Erfüllung der Abrüstungsvereinbarung, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, eben etwa die Vernichtung von überzähligen Waffen wegen angeblichen Geldmangels in die Länge gezogen wird.
Ah,
Also
die.
dafür haben sie kein Geld, aber dort
Natürlich.
findet permanent irgendein Bau statt. Ne?
Wir sind nicht unclever.
Ja, aber die russische Seite hat das System Tote Hand bisher weder dementiert oder bestätigt.
Okay, ist schon mal sehr suspicious.
Na, das ist schon komisch. Und da die Öffentlichkeit nicht erfährt, was sich eben tatsächlich unter dem Berg befindet, gibt es immer neue Verschwörungstheorien. Die unglaublichste Vermutung behauptet, dass der Berg eine riesige unterirdische Stadt beherbergt, die monumentale Ausmaße hat
Oh.
und in der etwa 60.000 Menschen wohnen könnten.
60.000, aber nur könnten, also wenn irgendwas passiert.
Genau, wenn irgendwas passiert, wie eine Arche vielleicht, so
Okay,
weißt du.
ja. Aber kommt man da so schnell hin, also wenn irgendwas passiert? Ja, na gut.
Also wenn, sind es ja dann, wie man es auch oft in Filmen dann sieht, eher Personen, die aus
Elite, ja.
irgendeinem Grund wichtig sind,
Ja,
ne?
okay,
Und
verstehe. Also Russland ist ja groß und hat viele Menschen. Ja, okay.
genau. Und so merkwürdig und unglaublich die Vermutungen der Massenmedien eben sind, ist eine Tatsache zweifellos. Der Bezirk des Berges Yamantau ist vom Staat geschützt.
Oh, verdächtig, sehr verdächtig.
Richtig. Und die im Umfeld gelegenen Städte sind geschlossen, also das heißt, in ihnen haben nur autorisierte Personen Zutritt.
Kannst du mich einfach mal so
Ja,
hinfahren?
und das ist ja schon sehr, sehr, sehr
Das
merkwürdig, ne?
ist sehr eindeutig eigentlich, dass da irgendwas läuft.
Ja, und im Umkreis des umfangreichen Naturschutzgebietes, das ist ja das auch dann, ne? Riesen Naturschutzgebiet, Wald ringsherum, sind ständig Militärpersonen auf Patrouille. Deswegen wagen sich Touristen gar nicht auf das Territorium
Ja,
drauf.
klar, verschwindest du auch einfach bestimmt mal
Genau.
schnell.
Und diejenigen, die das offiziell geschlossene Gebiet trotzdem betreten, müssen damit rechnen, nie wieder nach Hause
Tatsächlich.
zurückzukehren.
Das ist super gefährlich wohl. Und für die Russen, ja, kommt so ein Westeuropäer,
Genau.
verschwindet ein Westeuropäer.
Also irgendwas verstecken die da.
Ich glaube auch wirklich, dass die Russen, die sind ja ständig irgendwie, leben die in Angst, dass die Amerikaner irgendwas gegen die machen würden. Und dann versuchen die natürlich immer noch bessere Lösungen an Lösungsansätze zu fahren und noch mehr
Genau.
Waffen zu horten. Ich glaube, es könnte
Und
irgendwann mal ganz schön wirklich in die Luft gehen alles.
Ja.
Oh, das
Ja.
macht ein bisschen Sorgen.
Also ich finde das echt makaber. Und da wollte ich halt jetzt auch mal mit dir drüber diskutieren, weil wir kennen ja schon Area 51. Jetzt hier den großen Yamantau.
Ja.
Also ich bin ja der Meinung, dass es in jedem Land
Ja.
sowas gibt.
Und gerade bei Area 51 war es ja auch so, dass es zuerst abgestritten wurde und nur eine
Eben, genau.
Verschwörungstheorie war und viele Leute gesagt haben, ja, klar, du glaubst an Area 51, du glaubst ja wohl auch an fliegende Schweine, also das ist total weit hergeholt.
Richtig,
Da wurde man
richtig.
belächelt, wenn man das früher daran geglaubt hat und dann irgendwann wurde das
Genau.
offengelegt, dass es eben so ist.
Genau. Also für
Ja.
diejenigen, die es nicht wissen, ne, das ist eben in der Wüste, ne, so eine
Ja, in
Militäranlage.
Arizona, glaube ich, ne?
Ja,
Ja.
genau.
Ja, und da werden ganz viele Experimente gemacht mit Waffen, angeblich auch mit Aliens und
Ja.
alles mögliche. Vielleicht machen wir da eine Folge mal drüber. Area
Genau.
51, da gibt es ja auch sehr viele Sachen, die noch nicht ganz geklärt sind, eben nämlich diese Deals, die es da angeblich mit Aliens geben soll.
Genau. Gab es auch schon
Ja.
diese Fotos dazu, ne? So.
Ja, also da scheinbar mal in der
Hm.
Nähe ein Raumschiff von
Abgestürzt,
abgestürzt
ne?
von Aliens, weil man da echt sagen muss, dass man sich als Aliens auch nicht so vorstellen muss, wie unbedingt wie in Hollywood, sondern dass halt die Theorie existiert, dass es noch andere Formen von
Von
Leben
Leben gibt.
gibt. Es ist ja auch ein bisschen vermessen zu glauben,
Glaubst
dass bei Milliarden von Planeten wir der einzige Bewohner sind
Stimmt.
und dass es eben sein kann, dass andere entweder auch viel weiter sind oder viel weniger weit als wir. Aber es gibt die Theorie, dass wir heute mit der Technik auch so weit sind, weil Aliens mit uns Techniken tauschen,
Oh, siehst du,
dass die
alles
DARPA vielleicht,
Verschwörungstheorien.
dass die Militärverteidigungsministerium und die DARPA eben eventuell Technologien von den Aliens bekommen hat. Wie geil wäre das eigentlich, wenn wir das Internet hätten, weil die Aliens uns die Technologien gegeben haben?
Schön.
Naja. Ja, aber wirklich, diese Bunkertheorie, die ist nicht weit
Nee.
hergeholt. Also das ist es auf jeden Fall. Die haben da irgendeinen Bunker, falls irgendwas passiert. Das gibt es ja in fast jeder Stadt. Also bei mir in Mainz gibt es das ja, die Kupferbergterrassen. Und wenn irgendwas passiert, ist ja dann die Bevölkerung auch aufgerufen, sich dahin zu begeben.
Ja.
Da sind dann, keine Ahnung, also das ist ja ein riesiger Berg bei uns und unterirdisch ganz viele Räume mit Betten und auch einer Krankenstation und irgendwie so einem Duschvorraum, wo du halt abgeduscht wirst, wenn das wirklich jetzt
Das ist jetzt aber
kontaminiert
nicht nur eine
ist.
Verschwörungstheorie, sondern das ist
Das ist
wirklich
echt
so.
so, ja. Das gibt es
Okay.
ja in vielen Städten, ja.
Ja.
Musst du mal googeln, wo es bei dir hier ist. In
Okay.
Sachsen.
In Sachsen? Muss ich mal gucken.
Ja. In
Also, was
Berlin
denkst du
gibt es
denn,
auch.
wenn wir jetzt so eine Area 51 haben, was denkst du denn, wo das bei uns in Deutschland sein könnte? Ich habe da nämlich mal sowas mungeln hören
Du hast
gerade.
das
Soll ich
wohl gehört,
dazu
also
sagen?
das hätte ich
Ja.
jetzt noch nicht gehört. Erzähl mal, was du gehört hast.
Es wird nämlich gemungelt, jetzt werden viele von euch bestimmt lachen, dass der Bau des Berliner Flughafens so lange dauert, weil die Regierung unter diesem Flughafen auch eine Art Bunker baut.
Dieser neue Flughafen
Der
da.
neue
Oh
Flughafen, genau.
nein,
Und
ja.
deswegen dauert das nämlich so lange.
Das ist ja jetzt auch schon fast 15 Jahre im Bau, ne?
Wahnsinn, ne?
Also ich meine, hat
Und kann
jemals
denn
ein
das
Flughafen
wirklich
so lange
sein, dass man
gedauert?
sich da so verkalkuliert und dass
Ja.
das irgendwie nur mit Brandschutzmaßnahmen zu tun hat, dass das, also wann sollte der ursprünglich fertiggestellt werden? Das ist ja schon Jahre
Ja, das
her.
ist, war, glaube ich, 2012 oder so die
Ja,
Deadline,
und mir wurde jetzt aus sicherer Quelle, sag ich mal,
ne?
berichtet, dass unter diesem Flughafen für die Regierung ein Bunker
Ja.
gebaut wird. Und dass es nämlich deswegen so lange dauert.
Ja.
Also, jetzt setze ich einfach mal diese
Ja.
Verschwörungstheorie hier in Gang. Was
Alles
meint
klar,
ihr dazu,
ja.
Greimis? Habt ihr
Ja,
das auch
schreibt
schon
uns
gehört?
mal. Oder was
Schreibt
denkt
uns
ihr, was
mal.
in Yamantau so abgeht?
Genau.
Ja, ich habe auch gehört, es ist langsam, wird es viel billiger sein, Berlin abzureißen und neben dem funktionierenden Flughafen wieder hochzuziehen.
Wahnsinn. Aber da ist ja der Bunker drunter. Wie gesagt, die können sich jetzt nicht
Stimmt.
einfach abreißen.
Stimmt. Vielleicht müssen sie doch nochmal irgendwo neu beginnen.
Schön.
Also,
Ja.
ja, vielleicht droht einfach der Bunker einzustürzen wegen dem
Soll wohl dann richtig auch einen
Flugplatz.
unterirdischen Tunnel dahin geben vom
Echt?
Regierungszentrum
Das kann
da
natürlich sein.
bis unter
Also,
diesen
irgendwas werden die
Flughafen.
angelegt haben, um die Politiker zu schützen, falls
Ja.
irgendwas passiert.
Also Berlin ist ja so und so, ne, mit Bunkern gut ausgerüstet.
Stimmt.
Aber dort soll eben dann so die
Ja.
Hauptkommandozentrale sozusagen soll dann unter dem Flughafen angeblich liegen, ne?
Verschwörungstheorien,
Ja.
ja.
Weil du vorhin
Ja.
nochmal das wegen den Außerirdischen sagtest, glaubst du selbst dran?
Also, wie gesagt, ich glaube daran, dass es da irgendwas gibt da draußen. Also, ich meine, wie viele Millionen, Milliarden Planeten gibt es?
Ja, das stimmt.
Und es gibt doch bestimmt mindestens noch auf drei, vier anderen diese Voraussetzungen für Leben.
Also ich
Ja.
persönlich denke halt, Jetzt nicht solche Außerirdischen, wie man sie jetzt aus den Filmen
nee, das
kennt, mit so einem
nicht.
großen
Ja.
Kopf oder so. Ne?
Ja.
Ich denke dann eher irgendwelche Würmer oder sowas, weißt
Ach
du?
so. Ja, aber diese Form mit diesem großen Kopf, das ist ja tatsächlich aus mehreren Quellen so. Also das muss ja auch irgendwo herkommen, denkst du nicht?
Das ist
Dass
ja dann auch
es
Area 51,
schon
das ist ja
irgendwie so
das
eine
mit diesem
Form
großen
gibt.
Kopf, ne?
Also tatsächlich gibt es ja ein paar Berichte von Raumschiffen auch und die sahen auch teilweise unterschiedlich aus. Also es gibt Berichte ja von eher diesen fliegenden Unterklassen und es gibt Berichte von Augenzeugen, teilweise auch vom Militär, die mit ihren Kampfflugzeugen natürlich unterwegs waren und dann andere gesehen haben, die sahen dann eher aus wie so eine Pille oder so ein, wie sagt man, diese
Ja,
Tic-Tac-Dinger, also wie so eine kleine, so eine Röhre oder wie so ein kleine, so eine kleine Arzneimittel, ja, die Flugobjekte, die so eben aussehen und vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber über
stimmt.
UFO-Sichtungen und Aliens-Verschwörungen. Also ich glaube, dass auch unser Technologiesprung, der ist ja schon so
Das
krass,
stimmt.
ne? Also ich glaube, dass da irgendwie ein Abkommen gibt und es gibt so Theorien, dass die Aliens mit uns, vor allem mit Area 51, so eine
Ja.
Vereinbarung haben, dass sie an Menschen forschen dürfen und dafür uns ihre Technologie geben. Ah.
Ach, ich weiß es nicht. Aber, weißt du, es ist ja vor allem bei uns auf unseren eigenen Planeten ist ja teilweise noch so viel nicht
Ja.
erforscht. Es gibt ja immer noch Tierarten, von denen wir gar
Ja.
keine Ahnung haben, gerade jetzt im Wasser, ne,
Im
im
Ozean,
Ozean.
ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Genau.
Da ist immer noch sehr viel unentdeckt.
Da wird es Tiere
Ja.
geben, da haben wir noch überhaupt keinen Schimmer davon.
Ja, oder wenn irgendwas im Marianengraben mit irgendwie ganz, das ist ja der tiefste Punkt der Erde, im
Ja.
Marianengraben, wenn da irgendwie was wäre, wenn da irgendwie ein Portal zu einer anderen Welt ist oder keine Ahnung, irgendwas total abgefahren ist.
Stimmt.
Ja, also wir natürlich mit unserer Fantasie, wir haben, sind natürlich Autoren und
Da kommt das dann
wir
schnell
kommen so
wieder drin,
schnell
ne?
durch, was wäre, wenn,
Richtig.
ja, aber ich finde das sehr spannend und ja,
Und
darüber sollten wir eine
die
Folge machen.
Tiere, die entwickeln sich ja auch immer weiter oder mutieren, um sich den neuen
Bedingungen
Umweltbedingungen, ne, und
anzupassen.
Lebensbedingungen anzupassen, genau. Und
Ja.
werden immer giftiger
Ja.
oder ja, da
Genau.
ist ja selbst bei uns auf dem Planeten
Ja.
viel im Wandel.
Auf jeden Fall. Ja.
Na,
Machen wir mal eine Folge. Ja,
denke
dann
ja. Wäre doch
würde
mal
ich
spannend.
sagen, kommen wir langsam zum Abschluss.
Ja.
Mit unserem Schlusswort.
Mit unserem
Erstmal cool, dass ihr
Abschlusswort.
dabei wart und durchgehalten habt. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch und wir hoffen, es hat euch gefallen. In 2 Wochen sind wir wieder für euch da. Immer. Jeder
Genau.
zweite Mittwoch ist nämlich Murder Queen Mittwoch.
Ja, Murder Beans.
Ja. Folgt uns aber bis dahin gerne auch auf Instagram unter murderqueens.podcast, das so heißt die Seite. Oder tretet unserer Facebook-Gruppe Murder Queens Treffpunkt für Crimies bei. Da können wir diskutieren, die Fälle diskutieren. Da laden wir auch immer ein Bild oder 2 Bilder der aktuellen Folge hoch und darunter könnt ihr diskutieren. Oder wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche, was wir sonst noch machen sollen.
Ja, was euch auf der Seele brennt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an murderqueens.podcast@gmail.com.
Genau, geht auch per Mail oder eben Instagram, Facebook. Ja, würde ich sagen.
Ja.
Dann sagen wir noch, passt auf euch auf und denkt daran.
Hinter jedem Mythos steckt ein bisschen Wahrheit. Sagt Tschüss, Buddy.
Woo!